Masse gegenüber Gewicht. Im alltäglichen Sprachgebrauch hört man oft Sätze wie »Ich wiege 70 Kilogramm« oder »Dieser Gegenstand wiegt sehr viel«, ohne dass klar zwischen Masse und Gewicht unterschieden wird. In der Physik hingegen haben diese beiden Wörter sehr unterschiedliche Bedeutungen. Natürlich entsteht im gewöhnlichen Leben kein Problem daraus, dass wir Gewicht und Masse gleichsetzen, weil jeder intuitiv versteht, dass »Ich wiege 70 Kilo« meint, die Waage zeigt 70 Kilo an. Doch auf wissenschaftlicher Ebene lohnt es sich, diese beiden Konzepte zu trennen, um manche Phänomene zu begreifen, um zu erklären, wie sie sich an verschiedenen Orten mit unterschiedlicher Schwerkraft verändern und wie dies beispielsweise in der Raumfahrttechnik oder beim Verständnis dessen, was in unserem Körper wirklich konstant bleibt und was sich je nach Aufenthaltsort ändert, Anwendung findet. Stellen wir uns eine Person auf einer Personenwaage vor, hier auf der Erde. Die Anzeige der Waage nennt man umgangssprachlich ihr Gewicht. Würde dieselbe Person samt Waage auf den Mond versetzt, so würde sich der Wert erheblich verringern, vielleicht auf 1/6 dessen, was sie auf der Erde anzeigt. Dennoch würde niemand behaupten, diese Person habe nun weniger Substanz im Körper. Die Menge ihrer Atome und ihre biologische Zusammensetzung sind gleich geblieben. Mit diesem Beispiel erkennt man den wesentlichen Unterschied. Die Masse ist die Menge an Materie eines Objekts, während das Gewicht die Kraft ist, die die Gravitation an einem bestimmten Ort auf diese Masse ausübt. Aus physikalischer Sicht bleibt die Masse eines Körpers unverändert, solange keine Materie hinzugefügt oder entfernt wird. Ganz gleich, an welchem Ort des Universums sich der Körper befindet. Wenn also eine Person zur Erde, zum Mond oder zum Mars reist, behält sie stets dieselbe Masse. Das Gewicht jedoch hängt davon ab, wie stark die jeweilige Schwerkraft vor Ort ist. Wo die Gravitation größer ist, steigt das Gewicht, wo sie geringer ist, sinkt es. So kann dieselbe Person, die auf der Erde viel wiegt, auf einem Himmelskörper mit schwächerer Anziehungskraft deutlich leichter sein, wobei ihr Körper in Wahrheit unverändert bleibt. Der Grund ist allein eine andere Gravitationskraft, die auf sie wirkt. Nun zur Frage, wie man all das formuliert, wenn man keine Symbole oder Abkürzungen benutzt. Im Alltag misst man die Masse üblicherweise in Kilogramm oder Gramm nach dem internationalen Einheitensystem. Das Gewicht aber wird in Proton Newton angegeben, der Einheit der Kraft. Ein Newton entspricht dabei der Kraft, die benötigt wird, um 1 Kilogramm Masse mit 1 Meter pro Sekunde zum Quadrat zu beschleunigen. In der Praxis sagt indes kaum jemand Newton, wenn er von der Anzeige der Waage spricht. Stattdessen nutzen wir den Ausdruck Kilogramm, was genau genommen als Abkürzung dafür dient, dass wir hier eine irdische Schwerkraft annehmen. Aus strenger physikalischer Sicht würde man aber sagen, meine Masse beträgt so und so viele Kilogramm und mein Gewicht auf der Erde entspricht so und so vielen Newton oder Kilopond, Kilogrammkraft, je nach Bezeichnung und angenommener Standardgravitation. Warum entstehen Missverständnisse? In der Schulausbildung lernt man typischerweise, auf der Waage das Gewicht abzulesen, ohne ausdrücklich klarzustellen, dass dies in Wahrheit der Kraft entspricht, mit der die Erde uns nach unten zieht oder mit genauerem Blick der Erdanziehung, die uns gegen die Waage presst, sodass die Waage eine Gegenkraft ausübt. Dieser Wert entspricht in erster Annäherung dem, was wir Gewicht nennen. Das Problem taucht erst auf, wenn man an die Gravitation des Mondes oder eines anderen Planeten denkt und fälschlicherweise sagt, die Masse ändert sich, sobald die Anzeige auf der Waage abnimmt. In Wahrheit bleibt die Masse unverändert, es ist die Anziehungskraft, das Gewicht, die abnimmt. Sieht man also an einem anderen Ort eine geringere Zahl auf der Anzeige, bedeutet das nicht, dass die Person selbst weniger Substanz hat, sondern dass hier weniger Anziehungskraft herrscht. Diese Konstanz der Masse im Gegensatz zur Abhängigkeit des Gewichts von der Gravitation ist beispielsweise für die Raumfahrt entscheidend. Die Masse eines Satelliten oder einer Raumsonde legt fest, wie viel Treibstoff benötigt wird, um ihn in Bewegung zu versetzen. Sein Gewicht auf der Erde sagt dagegen im Weltall wenig aus, weil dort sehr unterschiedliche oder praktisch keine Schwerkraft wirkt, im Sinne einer freien Umlaufbahn, wo Schweregefühl praktisch durch Schwerelosigkeit ersetzt wird. Objekte mit demselben Kilogrammwert behalten eben überall diese Masse, aber das lokale Gewicht kann stark schwanken. Ein weiteres Alltagsbeispiel sind Gewichtsklassen in Sportarten, wo man von bis zu 70 Kilogramm spricht. In Wirklichkeit erfasst man hier die Masse des Athleten, auch wenn man es bewusst Gewichtsklasse nennt. Man wiegt auf einer irdischen Waage, um dessen Masse zu schätzen, wobei man eben die Anzeige in Kilogramm nutzt, die physikalisch gesehen eigentlich eine Kraftangabe an der Erdoberfläche ist. Würde man denselben Sportler auf einem anderen Planeten oder Mond wiegen, bekäme man zwar einen deutlich abweichenden Wert, seine Masse in Kilogramm wäre jedoch identisch geblieben. Besonders anschaulich wird das, wenn man an einen Aufzug in freiem Fall denkt. Darin fühlt man sich schwerelos oder gewichtslos, obwohl man unverändert dieselbe Masse besitzt. Nur weil Boden und Person die gleiche Beschleunigung haben, zeigt eine eventuelle Waage null an. Nicht die Masse ist verschwunden, sondern die Kraft, die normalerweise vom Boden ausgeht, die Normalkraft, fehlt. Dieses Phänomen demonstriert, wie dramatisch sich das Gewicht je nach Bewegungszustand ändern kann, während die Masse konstant bleibt. Zusammengefasst, die Masse kennzeichnet die Menge an Materie eines Objekts oder Menschen, während das Gewicht die Schwerkraft beschreibt, die genau an diesem Ort auf diese Masse einwirkt. Wir können zwar im täglichen Sprachgebrauch "Ich wiege x Kilogramm" sagen, daraus ergibt sich, dass wir eigentlich die Kraft meinen, mit der die Erde uns anzieht, die wir aber mit der Masse gleichsetzen, weil wir eine irdische Standardgravitation annehmen. Im wissenschaftlichen Kontext wäre es korrekter zu sagen, meine Masse beträgt x Kilogramm, entsprechend ist mein Gewicht auf der Erde ö Newton. So oder so veranschaulicht dies, dass es sich an meiner Masse auf Mond oder Mars nichts ändert, wohl aber an meinem Gewicht, weil die jeweilige Gravitationsbeschleunigung anders ist. Diese Unterscheidung ist keineswegs nur theoretischer Natur. Man braucht sie für alles, von der Raumfahrt über das Verstehen unseres unterschiedlichen Körpergefühls, bei Beschleunigungen in Fahrgeschäften bis hin zu alltäglichen Beobachtungen. Wer genau Bescheid weiß, vermeidet die Fehleinschätzung, eine Waage messe überall und immer die echte Masse, während sie in Wahrheit nur die lokale Kraft anzeigt, die der Planet oder die Umgebung auf uns ausübt. Zudem verhindert es falsche Hoffnungen. Wenn man an einem Ort mit geringerer Schwerkraft steht, ja, dann ist das lokale Gewicht geringer, die Masse jedoch bleibt unverändert. Zentrifugalkraft und Beschleunigung. Im gewöhnlichen Sprachgebrauch hört man oft, dass man beim Durchfahren einer Kurve im Auto oder beim schnellen Drehen auf einem Fahrgeschäft das Gefühl hat, nach außen gedrückt zu werden. Häufig wird der Begriff Zentrifugalkraft zur Erklärung genannt, als gäbe es tatsächlich eine Kraft, die Menschen oder Gegenstände aus der Kurve hinauswirft. Die Physik liefert jedoch eine genauere Interpretation. Es gibt keine reale Kraft, die nach außen wirkt. Stattdessen handelt es sich um eine Kombination aus Trägheit und Zentripetalkraft, die den Richtungswechsel im Bewegungsablauf verständlich macht. Zunächst lohnt es sich, den Unterschied zwischen Geschwindigkeit und Beschleunigung zu klären. Mit Geschwindigkeit meint man, wie schnell und in welche Richtung sich ein Körper bewegt, also wie rasch er seine Position verändert. Fährt ein Auto auf gerader Strecke gleichmäßig 100 Stundenkilometer, bleibt seine Geschwindigkeit gleich. Beschleunigung hingegen bezeichnet jede Veränderung dieser Geschwindigkeit. sei es eine Zunahme oder Abnahme ihres Betrags oder eine Änderung ihrer Richtung. Daher erfährt ein Fahrzeug auch dann eine Beschleunigung, wenn es in der Kurve sein Tempo laut Tacho unverändert hält, da sich seine Bewegungsrichtung ändert. Um zu verstehen, wie daraus die sogenannte Zentrifugalkraft entsteht, betrachten wir das Kurvenfahren genauer. Anstatt geradeaus weiterzufahren, braucht ein Gegenstand oder eine Person eine Nettosumme Kraft, die nach innen zum Kurvenzentrum weist. Und diese nennt man Zentripetalkraft. Sie kann etwa von der Reifenhaftung auf der Straße herrühren, von einer Seilspannung oder einem anderen Mechanismus, der die Bewegung zum Kurvenmittelpunkt hin umlenkt. Ohne diese Zentripetalkraft würde das Objekt seine ursprüngliche Geradeausbewegung fortsetzen. Warum fühlt man sich dann aber nach außen gedrückt, wenn die eigentliche Kraft nach innen zeigt? Der Grund ist die Trägheit des eigenen Körpers. Man neigt dazu, die bisherige geradlinige Bewegung beizubehalten. Wenn das Fahrzeug nun durch die Zentripetalkraft abgelenkt wird, verspürt man den Unterschied zwischen dieser Trägheit und der neuen Kurvenbahn. Da keine sichtbare Kraft von außen spürbar ist, interpretiert man diese Abweichung fälschlich als Drücken in die entgegengesetzte Richtung. Daraus entsteht die sogenannte Zentrifugalkraft, die jedoch keine echte Kraft darstellt, sondern das subjektive Empfinden, dass man geradeaus weiterfliegen würde, während das Fahrzeug dank der nach innen gerichteten Kraft abbiegt. Ein Beispiel aus dem Alltag: Fährt ein Bus scharf um die Kurve, rutscht ein nicht angeschnallter Fahrgast zur Außenseite. Das geschieht nicht, weil ihn etwas dorthin zieht, sondern weil sein Körper sich geradlinig weiter bewegen möchte, während der Bus eine andere Richtung einschlägt. Ohne festen Halt erlebt man den Eindruck eines Stoßes nach außen. Beim Kreisen eines Gegenstands an einer Schnur verhält es sich ähnlich. Man denke an einen Ball, den man an einem Faden im Kreis schwingt. Die Hand übt eine Spannung nach innen aus, die verhindert, dass der Ball einfach geradeaus davonfliegt. Die Vorstellung einer Zentrifugalkraft beruht auf dem Eindruck, der Ball wolle nach außen. Tatsächlich jedoch würde er ohne die Zentripetalkraft, das Ziehen der Schnur, nur seiner geraden Bahn folgen, weil die Trägheit ihn dorthin führt. Keine reale Kraft drückt nach außen. Das Missverständnis entsteht aus der subjektiven Erfahrung des Beobachters. Sobald man gezwungen wird, seine Bewegungsrichtung zu ändern, nimmt man die Trägheitsreaktion des eigenen Körpers wahr und hält sie für eine äußere Kraft, die einen hinaustreibt. Aus Sicht der fundamentalen Physik ist dieses nach außen drücken jedoch eine Illusion, wenn man in einem Bezugssystem bleibt, das nicht beschleunigt wird. Nimmt man hingegen ein beschleunigtes Bezugssystem, etwa der Mitfahrende in der Kurve, der sein eigenes System als ruhend empfindet, erscheint dort die Zentrifugalkraft in den Gleichungen als eine Scheinkraft, die das Vorhandensein der Zentripetalkraft in diesem beschleunigten Rahmen ausgleicht. Im Grunde bleibt die reale Kraft allein die nach innen gerichtete, welche die Beschleunigung bewirkt. Auf Grundlage von Newtons zweitem Gesetz gilt: Die Nettokraft auf einen Körper ist seine Masse mal Beschleunigung. Führt ein Körper eine Kreisbewegung aus, so zeigt die Beschleunigung, die Zentripetalbeschleunigung, zum Zentrum, weshalb eine entsprechende nach innen gerichtete Nettokraft notwendig ist. Selbst wenn sich die Größe der Geschwindigkeit nicht ändert, führt die Richtungsänderung zu einer Beschleunigung. Ohne Zentripetalkraft würde der Körper sich nämlich nicht krümmen, sondern seinem geradlinigen Weg gemäß der Trägheit folgen. Dieses Verständnis von Beschleunigung und die Erkenntnis, dass die Zentrifugalkraft keine echte, sondern eine fiktive Kraft ist, machen deutlich: In der Kurve schleudert uns nicht irgendetwas nach außen. Vielmehr bleibt unser geradliniges Bewegungsbestreben bestehen, während die Zentripetalkraft uns nach innen zieht. Wenn die Haftung der Reifen verloren geht oder das Seil reißt, fehlt die Zentripetalkraft und wir bewegen uns geradlinig weiter, was im allgemeinen Sprachgebrauch als rausgetragen werden, aus der Kurve beschrieben wird, obwohl physikalisch einfach die notwendige Kraft zum Bleiben in der Kurvenbahn wegfällt. Zusammengefasst heißt das, die sogenannte Zentrifugalkraft ist eine Illusion, die sich aus der Trägheit und der tatsächlichen Zentripetalkraft ergibt, nicht aber eine wirkliche Kraft, die nach außen wirkt. Es ist eher so, dass wir in einer geraden Linie weitermachen wollen, während das Auto oder das Seil uns zum Kurveninneren hin umlenkt. Hat man das einmal verstanden, erkennt man auch besser, wieso es keine geheimnisvolle äußere Kraft gibt, sondern das Zusammenspiel von Trägheit und nach innen gerichteter Kraft, die den Kreisweg ermöglicht. So erklärt sich das typische Gefühl beim Kurvenfahren, weggedrückt zu werden, als ganz normales Resultat aus Bewegungsträgheit und notwendiger Zentripetalkraft. Energie und die Vorstellung vom Zerstören. In der Alltagssprache hört man oft, dass Energie verbraucht oder verbraucht wurde, als würde sie in diesem Prozess einfach verschwinden. Sätze wie "Die Energie ist jetzt aufgebraucht" legen nahe, dass die Energie gewissermaßen vernichtet wurde. Die Energieerhaltung, eines der Grundprinzipien der Physik, besagt allerdings klar, dass Energie weder erzeugt noch vernichtet werden kann. Sie verändert nur ihre Form. Was wir im allgemeinen Sprachgebrauch verbrauchen, ist in Wirklichkeit nichts anderes als eine Umwandlung der ursprünglichen Energie in Licht, Wärme, Bewegung oder andere Erscheinungsformen, ohne dass sie ausgelöscht wird. Ein übliches Beispiel aus dem Alltag ist eine Glühbirne zu Hause. Schaltet man sie ein, fließt elektrische Energie durch den Glühfaden, der sich erhitzt und Licht abstrahlt. Von außen betrachtet könnte man sagen, die elektrische Energie ist aufgebraucht. Physikalisch geschieht jedoch, dass die elektrische Energie größtenteils in Licht und Wärme übergeht. Es verschwindet keine Energie, sondern sie wechselt nur von einer Form in eine andere. Letztlich strahlt diese Energie als Wärme und Strahlung in die Umgebung ab. Man kann sie anschließend kaum wieder in elektrische Energie verwandeln, weil sie viel zu zerstreut vorliegt, was den Eindruck erweckt, sie sei vernichtet. Tatsächlich ist sie jedoch noch da, nur schwierig nutzbar. Das Missverständnis ergibt sich aus der Vorstellung, wenn Energie verbraucht wurde, ist sie weg. Man könnte aber eher sagen, die nützliche Form jener Energie ist verloren gegangen, denn es ist kompliziert oder praktisch unmöglich, sie in ihrer ursprünglichen Gestalt zurückzugewinnen. Beispielsweise wird die Wärme einer Glühbirne in der Regel nicht einfach wieder zum Strom, weil das einen aufwendigen, meist unwirtschaftlichen Prozess bräuchte. Dadurch entsteht die Illusion, die Energie sei verschwunden, obwohl sich die Gesamtmenge an Energie im Universum nicht geändert hat. Sie ist nur nicht mehr in dem konzentrierten Zustand vorhanden, etwa als elektrische Energie in einer Leitung, sondern wurde verteilt, zum Beispiel als Wärme in der Luft. Einen anderen Beleg liefert die Formulierung "Der Akku ist leer", was suggeriert, dass die Energie weg ist. Tatsächlich hat die chemische Energie im Akku lediglich andere Formen angenommen. Sie ist ZB in Bewegung, Licht, Wärme oder Geräusche übergegangen, je nachdem, was der Akku angetrieben oder versorgt hat. Nach der Energieerhaltung würde man, wenn man alle letztlich entstandenen Energieportionen zusammenzählte, etwa die abgegebene Wärme, die ausgesandte Strahlung, Bewegungsenergie etc., immer noch die anfängliche Energiemenge vorfinden, nur eben in anderer Gestalt. Im Alltag ist dieser Unterschied oft wichtig, wenn man von Energieverlust spricht. Tatsächlich handelt es sich häufig um Wärmeverluste oder eine Zersplitterung der Energie in Formen, die für uns nicht mehr leicht zu verwenden sind, nicht um eine Auslöschung von Energie. Ein Auto zum Beispiel nutzt die chemische Energie des Kraftstoffs, um die Räder anzutreiben. Dabei entsteht jedoch auch Wärme im Motor. Ein Teil wird als Schall frei, ein Teil verpufft in Abgasen etc. Keine dieser Energien verschwindet, aber sie stehen nicht mehr zur Fortbewegung zur Verfügung. Aus Ingenieur- oder energiewirtschaftlicher Sicht leitet die Energieerhaltung den Wunsch nach mehr Effizienz. Man versucht, den Anteil der ursprünglich eingesetzten Energie, der für den gewünschten Zweck, zum Beispiel die Bewegung beim Auto, genutzt wird, zu maximieren und den ungewollten Anteil, Verlustwärme, Lärm usw. so zu minimieren. Da ein Wirkungsgrad von 100% jedoch unmöglich ist, entsteht der Eindruck, dass letztlich Energie verloren geht. Genau genommen zerstreut sie sich nur, während die Gesamtsumme unverändert bleibt. Die Grundaussage der Energieerhaltung erinnert daran, dass das, was wir als Verbrauch bezeichnen, nicht gleichbedeutend ist mit Verschwinden. Die Energie wandert bloß von einem konzentrierten und gut nutzbaren Zustand in einen eher diffusen und schwer zurückgewinnbaren Zustand. Hinter Aussagen wie »Die Energie wurde zerstört« oder »Sie ist ganz verbraucht« steckt deshalb lediglich die Umwandlung von Energie in Wärme, Strahlung, Bewegung usw. ohne Auslöschung. Diese Erkenntnis hilft uns zu begreifen, weshalb die Glühbirne zwar heiß wird und Akkus sich entladen, aber die Gesamtmenge an Energie im Universum konstant bleibt. Statt vernichtet zu sein, ist sie jetzt lediglich woanders, in einer weniger nutzbaren Form. Wärme gegenüber Temperatur. Im Alltagsgebrauch ist es sehr verbreitet, etwas als sehr heiß zu bezeichnen und dabei zu sagen, es habe viel Wärme oder Temperatur und Wärme als gleichbedeutende Begriffe zu betrachten. In der formalen Thermophysik drücken diese beiden Wörter jedoch ganz verschiedene Konzepte aus. Die Temperatur beschreibt den inneren Zustand eines Körpers in Bezug auf die mittlere Geschwindigkeit oder das mittlere Schwingen seiner Teilchen, während Wärme gezielt die Übertragung thermischer Energie von einem Ort oder einem Körper zum anderen bezeichnet. Auch wenn beide Phänomene eng miteinander verwandt sind, darf man sie nicht verwechseln, wenn man Prozesse des Erwärmens, Abkühlens oder den Energieaustausch um uns herum physikalisch exakt erklären will. Beginnen wir damit, was Temperatur bedeutet. Sagen wir, ein Objekt habe eine hohe Temperatur. Damit meinen wir, dass die mittlere kinetische Energie seiner Atome oder Moleküle hoch ist. Auf mikroskopischer Ebene würde man sehen, dass sie sich seine Teilchen rasch bewegen oder vibrieren. Ist ein Körper hingegen kalt, so bewegen sich seine Teilchen durchschnittlich langsamer. Diese Vorstellung hilft zu verstehen, warum ein Metall glühend rot werden kann oder warum wir Luft an einem Sommertag als sehr warm empfinden. In beiden Fällen liegt eine intensive innere mikroskopische Bewegung vor, was aber nicht zwangsläufig bedeutet, dass insgesamt ungeheuer viel Energie enthalten ist. Der Begriff Wärme hingegen beschreibt nicht den Grad der inneren Bewegung eines Körpers selbst, sondern den Prozess der Übertragung thermischer Energie. Wärme fließt immer von dem Körper mit höherer Temperatur zu dem mit niedrigerer Temperatur und setzt sich fort, bis beide dieselbe Temperatur erreicht haben. Man kann von Wärme reden, wenn wirklich Energie fließt. Zum Beispiel halten wir die Hand an einen Heizkörper und empfangen Wärme, weil thermische Energie zu unserer Hand übergeht. Dagegen ist es nicht sinnvoll zu sagen, ein Heizkörper hat Wärme, sondern eher, er habe eine hohe Temperatur und kann daher Energie an einen kälteren Körper abgeben. Die Verwechslung zwischen Wärme und Temperatur zeigt sich in umgangssprachlichen Formulierungen, die harmlos klingen, physikalisch jedoch ungenau sind. Etwa wenn wir sagen, dieser Gegenstand hat viel Wärme, während wir eigentlich meinen, er ist auf eine hohe Temperatur erhitzt. Um die Differenz zu verdeutlichen, hilft folgendes Gedankenexperiment. Ein winziger, glühend roter Stiftkopf hat eine extrem hohe Temperatur, enthält jedoch keineswegs große Mengen an thermischer Gesamtenergie im Vergleich zu, sagen wir, einem großen Tank lauwarmen Wassers. Zwar ist die Temperatur des Stiftkopfes viel höher als die des Wassers, aber die Gesamtmenge an Energie, die er beim vollständigen Abkühlen abgeben könnte, ist relativ klein, einfach, weil er nur sehr wenig Masse hat. Das, was wir als heißes Berühren empfinden, rührt von der hohen Temperatur und der schnellen Abgabe seiner Hitze in direktem Kontakt her. Aber die Gesamtenergie, die er besitzt, ist gering. Ein ähnliches Phänomen zeigt sich, wenn jemand sagt, ich habe hohes Fieber, also habe ich sehr viel Wärme im Körper. Tatsächlich bedeutet Fieber, dass die Körpertemperatur über den Normalwert gestiegen ist. Das spiegelt zwar eine verstärkte innere Bewegung von Zellen und Blut wider, muss aber nicht heißen, dass darin eine riesige Energiemenge steckt. Man empfindet Wärme stärker, weil der Temperaturunterschied zwischen Körper und Umgebung größer sein kann und weil der Körper seinen thermischen Sollwert neu einstellt. Doch viel Fieber heißt nicht unbedingt, dass ein enormer Wärmeeintrag existiert, sondern dass sich die Skala der Körpertemperatur nach oben verschoben hat, was nicht mit einer drastischen Vergrößerung der Gesamtenergie gleichzusetzen ist. Diese Unterscheidung wird besonders deutlich bei der sogenannten nullten Hauptsatz der Thermodynamik. Wenn zwei Körper im thermischen Gleichgewicht mit einem dritten stehen, sind sie auch untereinander im thermischen Gleichgewicht und die Temperatur ist die entscheidende Größe hierfür. Die Ursache dafür, dass zwei Körper am Ende die gleiche Temperatur haben, besteht darin, dass Wärme vom Wärmeren zum Kälteren fließt, bis beide übereinstimmende Temperaturen erreicht haben. Das heißt aber keineswegs einer Verliere- oder Gewinne-Temperatur, als wäre das ein Stoff. Vielmehr wechselt thermische Energie, Wärme, den Ort, bis keine Temperaturdifferenz mehr besteht. Physikalisch gesehen ist Wärme eine Energie auf Wanderschaft, keine Eigenschaft eines Objekts, weshalb wir nicht sagen, dieser Körper hat Wärme, sondern er hat eine bestimmte Temperatur und kann Energie abgeben, wenn er auf ein kälteres System trifft. Die Unterschiede zwischen Wärme und Temperatur finden sich im Alltag zahlreich. In der Küche beispielsweise lässt sich viel beobachten. Ein Backofen bei 200 Titwonix kann ein kleiner oder ein großer sein. Beide erreichen dieselbe Temperatur, aber der größere Ofen kann eine größere Gesamtenergie speichern. Öffnet man ihn und schiebt einen großen Truthahn hinein, könnte es im kleineren Ofen eventuell länger dauern, bis das Gargut durchgegart ist, obwohl beide 200 Titwonix anzeigen. Ein Ofen mit höherer Luft- und Wandmasse bei dieser Temperatur kann mehr Wärme an das Gargut abgeben. Mit anderen Worten, die Temperatur verrät uns die Gradzahl, doch die Möglichkeit, Energie, Wärme, zu übertragen, hängt von Masse, Volumen, Wärmekapazität und anderen Faktoren ab. Deshalb ist ein Gramm Material bei 200 Titwonix nicht gleichzusetzen mit einem großen Volumen von Gas oder Flüssigkeit bei 200 Titwonix. Eine weitere Stolperfalle entsteht, wenn umgangssprachlich Wärmeverlust und Temperaturabfall vermischt werden. Zwar geht die Temperatur eines Körpers herunter, wenn er Wärme abstrahlt, aber das heißt nicht, dass Energie vernichtet wird. Sie geht nur auf einen kälteren Körper oder ins Umfeld über, im Einklang mit der Energieerhaltung. Die Temperatur ist ein Maß dafür, wie stark die Teilchen sich bewegen, während die thermische Energie in Form von Wärme lediglich ihre Form wechselt und ihren Ort wechselt. Beim Abkühlen sinkt die Temperatur, weil die Moleküle sich langsamer bewegen und die frei werdende Energie wird an die Umgebung abgegeben, was deren Energiehaushalt erhöht, falls sie die Energie nicht sogleich weiterschickt. Dass Wärme und Temperatur so verschieden sind, spiegelt sich auch in den jeweiligen Messmethoden wider. Die Temperatur misst man in Celsius, Kelvin oder Fahrenheit Graden, die Wärme hingegen in Joule im SI-System oder einer sonstigen Einheit für Energie und es geht immer um den Prozess des Energieübergangs. Ein Heizkörper mag 60 Titwonix warm sein, doch die Menge an Wärme, die er tatsächlich abgibt, hängt von der Oberfläche, der Zeitdauer, der Temperaturdifferenz zur Umgebung und anderen Faktoren ab. Zwei Heizkörper bei identischer Temperatur können also ganz unterschiedliche Mengen an Wärme abgeben falls einer größer ist oder eine höhere Wärmeleistung besitzt, dass Temperatur sich auf den mittleren Bewegungszustand der Teilchen bezieht, während Wärme die Energieübertragung zwischen Körpern unterschiedlicher Temperatur bezeichnet, erklärt zum Beispiel, warum ein winziges Objekt bei hoher Temperatur nicht unbedingt mehr Wärme enthält als ein großes Objekt bei etwas geringerer Temperatur. Ebenso kann ein sehr umfangreiches, nur lauwarmes System in Summe viel mehr Energie speichern und dementsprechend über längere Zeit übertragen als ein kleines, glühend heißes Objekt. Es ist also nicht allein, wie heiß es sich anfühlt. Diese Unterscheidungen sind auch bedeutsam, wenn man die Wärmeempfindung bedenkt, die im Wesentlichen davon abhängt, wie unser Körper den Energieaustausch wahrnimmt. Wenn wir sagen, etwas brennt, liegt das daran, dass seine Temperatur deutlich über unserer Hauttemperatur liegt und es sehr rasch Energie an unsere Haut abgibt, was bei genügend großer Differenz und Kontaktzeit sogar zu Gewebeschäden führt. Verbrennen heißt jedoch nicht, dass dort eine absolute Wärme existiert, sondern dass dieses Objekt mit höherer Temperatur rasch Energie abgeben kann. Ist es etwas anderes auf derselben Temperatur, hat aber weniger Masse oder geringere Wärmeübertragung, so kann die Wirkung ganz anders ausfallen. Kurz gesagt, die Temperatur ist eine intensive Größe, die den mittleren Bewegungszustand der Teilchen definiert, während Wärme für den Energieaustausch zwischen Objekten oder Bereichen mit unterschiedlichen Temperaturen steht. Mit diesem Verständnis wird beispielsweise klar, dass ein Körper mit leicht erhöhter Temperatur, wie bei Fieber, zwar eine höhere Temperatur hat, aber nicht zwangsläufig Unmengen von Energie speichert. Ein voluminöser Körper mit nur mäßiger Temperatur kann hingegen weit mehr Energie enthalten als ein kleines Objekt mit extrem hoher Temperatur. So trennt die Physik die Begriffe, um zu erklären, warum einerseits Wärme fließt und andererseits die Temperatur das energetische Niveau eines Systems anzeigt. Elektrizität, Strom versus Spannung. Zu den häufigsten Missverständnissen rund um Elektrizität gehört die Verwechslung von Strom, umgangssprachlich oft Amperage, und Spannung, meist Voltzahl, genannt. Zwar werden diese Begriffe im Alltag häufig synonym verwendet, doch in der Physik und Elektrotechnik beschreiben sie sehr unterschiedliche Eigenschaften eines Stromkreises. Viele Menschen sehen beispielsweise eine bestimmte Voltangabe an einer Steckdose und schließen daraus, dass je höher die Voltzahl, desto mehr Energie fließt. Eine Annahme, die ohne Berücksichtigung von Widerstand und Stromstärke nicht automatisch zutrifft. Um diesen Unterschied zu verdeutlichen, kann eine Analogie mit Rohrleitungen und Flüssigkeit nützlich sein. In diesem Bild entspricht die Spannung oder Voltzahl dem Druck, mit dem das Fluid gedrückt wird, während der Strom oder die Stromstärke in Ampere der Menge an Flüssigkeit ähnelt, die in einer bestimmten Zeit durch das Rohr fließt. Ein hoher Druck allein garantiert nicht, dass viel Wasser strömt. Es hängt entscheidend davon ab, ob das Rohr groß genug ist oder ob Hindernisse existieren, die den Fluss einschränken. Übertragen auf einen Stromkreis bedeutet das, der Voltwert beschreibt die elektrische Potentialdifferenz zwischen zwei Punkten, während der Strom angibt, wie viel elektrische Ladung pro Zeiteinheit tatsächlich den Leiter durchquert. Diese Vorstellung widerlegt das verbreitete Missverständnis, höhere Spannung impliziere immer höhere Stromstärke. Warum entstehen diese Verwechslungen? Oft nimmt man an, je höher die Spannung, desto stärker der Stromfluss. Doch das trifft nicht zu, solange man nicht die Impedanz oder den Widerstand des Stromkreises einbezieht. Ein Kabel mit hoher Spannung leitet nicht automatisch einen großen Strom, wenn etwa das Kabel unterbrochen ist oder der Widerstand sehr hoch ist. Ebenso kann ein Gerät, das auf eine bestimmte Versorgungsspannung, zum Beispiel 12 Volt, ausgelegt ist, unterschiedlich viel Strom ziehen, abhängig davon, wie groß sein Innenwiderstand ist. Falls dieser hoch ist, bleibt der Stromfluss gering, selbst wenn die Versorgungsspannung bei 12 Volt liegt. Ein praktisches Beispiel. Man besitzt eine Quelle von 10 Volt und möchte eine Glühlampe betreiben. Hat die Lampe einen großen Widerstand, beispielsweise durch einen dünnen Glühfaden oder ein energiesparendes Design, fließt nur relativ wenig Strom. Ein in Reihe geschaltetes Amperemeter zeigt vielleicht nur einen kleinen Wert an, was bedeutet, dass trotz vorhandener 10 Volt nicht übermäßig viel Ladung pro Sekunde durch die Lampe fließt. Verwendet man hingegen bei den gleichen 10 Volt eine Lampe mit sehr niedrigem Widerstand, könnte sich der Strom stark erhöhen, sofern die Kabel und der restliche Stromkreis den Fluss zulassen und es nicht zu Kurzschluss oder Überhitzung kommt. Dies illustriert, dass mehr Volt nicht automatisch mehr Strom bedeutet. Tatsächlich hängt die Stromstärke laut Ohmschem Gesetz bei linearen Komponenten und einfachem Kreis vom Verhältnis zwischen Spannung und Widerstand ab. Spannung. Widerstand. Der Begriff Strom bezeichnet also die Menge an Ladung, die eine bestimmte Leiterquerschnittsfläche in einer bestimmten Zeit passiert und wird in Ampere gemessen. Das Wort Spannung oder Voltzahl hingegen bezieht sich auf die elektrische Potentialdifferenz, mit der die Elektronen zum Fließen gebracht werden, gemessen in Volt. Jede dieser Größen beschreibt also einen anderen Aspekt des Stromkreises. Die eine steht für den Druck, die andere für den Durchfluss. In der Rohrleitungsanalogie entspricht die Spannung dem Druck, der das Wasser antreibt, und der Strom der Wassermenge, die tatsächlich strömt. Es kann einen hohen Druck mit geringem Durchfluss geben, wenn das Rohr sehr eng ist oder eine Ventildrosselung vorliegt. Umgekehrt kann ein hoher Durchfluss in einem breiten Rohr bei mittlerem Druck möglich sein. Trotzdem hört man oft Aussagen wie: Ich habe ein Handy-Ladegerät mit hoher Amperezahl, also liefert es mehr Leistung. Oder: Dieser Apparat läuft mit so und so vielen Volt, folglich ist er leistungsstärker. Doch Leistung bemisst sich als Produkt aus Spannung und Strom, nicht anhand einer einzigen Größe. Ein Gerät kann einen hohen Spannungsbedarf haben, aber nur einen kleinen Strom verbrauchen, oder es wird mit niedriger Spannung, dafür aber höheren Ampere betrieben, je nachdem, wie der Innenwiderstand und die Funktionen des Geräts beschaffen sind. Beispielsweise benötigen manche elektronischen Anwendungen relativ hohe Spannung, ziehen aber lediglich wenige Milliampere, während andere zwar nur ein paar Volt fordern, aber dafür sehr hohe Ströme. Diese Unterscheidung ist relevant, um etwa Fehler zu vermeiden, wenn man Geräte anschließt, Schaltungen entwirft oder einfach verstehen will, warum einige Handyladegeräte 5 Volt und 2 Ampere liefern, während andere bei 9 oder 12 Volt arbeiten, aber dafür andere Stromstärken. Kennt man die Abhängigkeit des Stroms von Spannung und Widerstand, vermeidet man die vereinfachte Gleichsetzung mehr Volt als mehr Strom und begreift, dass letztlich die Impedanz des Verbrauchers bestimmt, wie hoch der Strom tatsächlich sein wird. Im Alltag spiegeln sich diese Zusammenhänge auch in Fragen wie: Warum funktioniert ein Gerät, das für 220 Volt konzipiert ist, in einem Land mit 110 Volt nicht richtig, wenn nicht die passende Anpassung des Widerstands oder eine Spannungskonversion vorgenommen wird? Oder in der Tatsache, dass Geräte, die auf geringe Spannung, aber hohe Stromstärke ausgelegt sind, dickere Kabel brauchen, um den Strom zu transportieren, während andere Geräte bei höherer Spannung, jedoch geringerer Stromstärke, dünnere Leitungen nutzen können, vorausgesetzt die Gesamtleistung liegt in ähnlichen Bereichen. So liefert jeweils die Stromstärke, die Spannung und der Widerstand eigene Informationen zum Verhalten der Schaltung, die in der Ohmschen Gesetzgebung und in der Leistungsberechnung zusammenwirken. Kurz, es ist nicht nur ein nebensächliches physikalisches Detail, ob man Volt und Ampere trennt, es ist für Elektrotechnik und den sicheren Umgang mit Strom wesentlich. Wer erkennt, dass Spannung den elektrischen Druck darstellt und der Stromstärke das Elektronenvolumen pro Sekunde entspricht, versteht besser, weshalb bei gleicher Spannung nicht immer derselbe Strom fließt. Gleiches Gerät, unterschiedliche Widerstände oder Bauteile, schon ist das Ergebnis ein anderes. Die Alltagsgeräte werden überschaubarer, wenn man die Bedeutung dieser Begriffe kennt. Dann verfällt man nicht dem Irrglauben, mehr Spannung bedeutet zwangsläufig mehr Strom. Die Physik ermöglicht vielmehr zu begreifen, wie sich elektrische Energie in unseren Leitungen fortbewegt, was uns die Zahlen und Kürzel auf Ladegeräten, Netzteilen oder elektronischen Handbüchern anschaulich macht. Licht, Welle versus Teilchen. Eines der faszinierendsten und zugleich meist missverstandenen Konzepte der modernen Physik ist die sogenannte Welle-Teilchen-Dualität des Lichts. Oft hört man die Aussage da, das Licht verhält sich manchmal wie eine Welle und manchmal wie ein Teilchen, was wie ein Widerspruch oder ein schwankendes Phänomen wirken kann. Die Quantentheorie schlägt jedoch etwas Subtileres vor. Licht, verstanden als elektromagnetische Strahlung, besitzt eine Beschreibung, die gleichzeitig typische Wellenmerkmale und charakteristische Teilcheneigenschaften vereint, ohne dass dies bedeutet, es sei streng abwechselnd mal eine Welle, mal ein Teilchen. Treffender ist, dass das Licht aus Lichtquanten, den sogenannten Photonen, besteht, deren Erscheinungen mal ihre Wellennatur, mal ihre Teilchennatur offenbaren, je nach Experiment und den Größen, die wir messen. Um nachzuvollziehen, wie es zu dieser Dualität kam, lohnt sich ein Blick ins frühe 20. Jahrhundert, als einige Phänomene nicht in das rein wellenhafte Bild des Lichts passten, während andere die Idee einer klassischen Teilchennatur widerlegten. Beispielsweise lieferten Beugung und Interferenz sehr klare Indizien für ein Wellenverhalten. Licht kann sich in Interferenzmustern verteilen, ganz ähnlich wie Wasserwellen. Ein Laserstrahl durch einen Doppelspalt erzeugt ein Muster aus hell-dunklen Streifen, typisch für die Überlagerung von Wellen. Treffen Wellenberge aufeinander, verstärkt sich das Licht, treffen Berg und Tal aufeinander, löschen sie sich aus. Dieses Phänomen versteht man ausgezeichnet, wenn man Licht als Welle beschreibt, die sich selbst überlagern kann. Andererseits reichte das reine Wellenbild nicht aus, um beispielsweise den Fotoeffekt zu erklären, bei dem Licht bestimmte Metalle zur Elektronenabgabe anregt. Dabei scheint die Lichtenergie in diskreten Paketen, Photonen genannt, zu übertragen, sodass ein Elektron nur ausgelöst wird, wenn das Licht die passende Frequenz oder Photonenenergie besitzt. Liegt die Frequenz unter einer bestimmten Schwelle, bleiben die Elektronen gebunden, egal wie intensiv das Licht ist. Diese Entdeckung untermauerte die Vorstellung, Licht habe auch eine Teilchenseite, also verhalte sich wie ein Strom kleiner Energieportionen, die einzeln absorbiert oder emittiert werden. Daraus erwuchs das Bild vom Licht als Teilchen. Der übliche Fehler besteht darin, anzunehmen, Wellen- und Teilchennatur seien unvereinbar oder das Licht wechselte je nach Situation seine Gestalt. Tatsächlich integriert die Quantentheorie beide Beschreibungen in ein gemeinsames Formalismus. Licht besteht aus Photonen, sogenannten Quanten, die sowohl Welleneigenschaften, etwa Interferenz, als auch Teilcheneigenschaften, etwa diskrete Energiemengen, zeigen. Es verhält sich also nicht so, dass Licht an einem Tag eine Welle ist und an einem anderen ein Teilchen, sondern dass je nach Experiment und gemessener physikalischer Größe bestimmte Aspekte sichtbar werden, ohne einander zu widersprechen, sondern die quantenhafte Natur des Lichts offenzulegen. Ein typisches Beispiel für die Wellenseite ist Interferenz oder Beugung an einem Gitter. Man sieht regelmäßige Muster mit Maxima und Minima der Intensität, die sich gut mit der Überlagerung von Wellenbergen und Wellentälern erklären lassen. Will man hingegen verstehen, wie Licht ein Elektron aus einer Metalloberfläche löst, Fotoeffekt, oder wie es einen Atomzustand punktuell anregt, greift man auf die Photonenbeschreibung zurück. Jedes Photon ist eine Einheit oder ein Quant elektromagnetischer Energie, das als Ganzes absorbiert wird. Auch die Emission von Licht durch bestimmte Atome spricht für solche Pakete diskreter Energie. Diese Diskretheit widersprach dem Bild einer klassischen Welle, die beliebig unterteilbar wäre, wenn sie mit Materie wechselwirkt. Die Verwirrung rührt oft daher, dass man Wellen und Teilchen als gegenseitig ausschließende Konzepte auffasst. Die Quantenmechanik bietet hingegen einen Formalismus, in dem Photonen Entitäten sind, deren Gleichungen sowohl wellenartige als auch teilchenartige Züge beinhalten. Das elektromagnetische Feld wird quantisiert und Photonen können in einem Doppelspaltversuch Interferenzmuster erzeugen, während sie gleichzeitig als einzelne Kollisionen mit Elektronen auftreten. Der scheinbare Widerspruch ergibt sich nur in unserer klassischen Denkweise. Wir sind es gewohnt, Wellen als ausgedehnt zu betrachten, so wie Wasserwellen und Teilchen als fokussiert und lokalisiert. Die Quantenphysik sagt, dass Licht, ebenso wie andere Teilchen, etwa Elektronen, ein wellenteilchenhaftes Verhalten zeigt, das vom Beobachtungsmodus abhängt. Ein weiterer Punkt ist, dass man keinen Vorgang entdeckt hat, in dem das Licht sich verwandelt. Licht besteht stets aus Photonen, doch in manchen Experimenten erscheint seine Interferenzfähigkeit als Wellennatur, während in anderen seine diskrete Wechselwirkung mit einzelnen Elektronen eine teilchenartige Note hervorhebt. Das ist laut Quantenmechanik kein Konflikt. Die Bezeichnungen Welle und Teilchen stammen aus der klassischen Physik und dienen nur als grobe Metaphern. Tatsächlich hat das Photon seine quantenmechanische Beschreibung und Welle oder Teilchen sind zwei Aspekte dieser Gesamtnatur, die vom Messprozess abhängen. Man kann das auch im Alltag sehen, wo man einerseits von einem Lichtstrahl spricht, als handle es sich um eine Art Strahl, und andererseits Lichtwellen erwähnt, etwa in Erklärungen von Regenbogen, Brechungseffekten oder beim Studium von Beugung und Interferenz. Beide Sichtweisen sind gültig, sofern man begreift, dass Licht eben dual ist und die Begriffe Welle bzw. Teilchen nur Annäherungen sind. Also ist es nicht widersprüchlich zu sagen, Licht werde gebrochen und bildet ein Farbspektrum wie eine Welle und gleichzeitig es könne in diskreten Energieportionen absorbiert werden, wie ein Teilchen. Letztlich irrt man, wenn man glaubt, das Licht müsse klassisch entweder Welle oder Teilchen sein. Der quantenhafte Ansatz zieht vor, Licht als Quant des elektromagnetischen Feldes zu sehen. Ein Photon, das zugleich wellenartige und teilchenartige Merkmale besitzt. Das ist kein Widerspruch, sondern ein Beleg dafür, dass klassische Theorien das mikroskopische Geschehen nicht hinreichend beschreiben. Wir brauchen die quantenhafte Sicht. Sich dessen bewusst zu sein, erleichtert das Verständnis, warum ein Doppelspaltexperiment mit einzelnen Photonen Interferenzmuster liefert, während jedes Photon auf dem Detektor einen einzelnen, lokalen Treffer hinterlässt. Ein Merkmal von Teilchen. In der Alltagssprache reicht es zu sagen, dass das Licht seine Natur nicht ändert, sondern dass beide Facetten sich ergänzen. Die Wissenschaft fasst dies so zusammen. Licht ist ein Quant des elektromagnetischen Feldes, das Interferenz erlauben und zugleich punktuell mit Materie interagieren kann. Das Vakuum ist nicht nichts. Im alltäglichen Sprachgebrauch verwenden wir das Wort Vakuum, um einen Ort zu beschreiben, an dem nichts ist, eine Schublade ohne Gegenstände, ein Raum ohne Möbel, ein Behälter, dem die Luft entzogen wurde. In der modernen Physik jedoch umfasst das Konzept des Vakuums weitaus mehr als nur das bloße Fehlen von Materie. Wenn man in der Wissenschaft sagt, dass ein Bereich leer ist, so meint man nicht absolut nichts, sondern eher eine Region ohne relevante Materieteilchen oder mit sehr niedriger Dichte, die dennoch bemerkenswerte Eigenschaften aufweisen und quantenhafte Phänomene im Hintergrund zeigen kann. Um zu verstehen, woher diese Vorstellung stammt, Stellen wir uns vor, wir würden alle Luft aus einem Behälter entfernen und die kleinstmögliche Druckstufe erreichen. Selbst dann ist sein Inneres nicht in einem Zustand absoluter Leere. Es gibt quantenmechanische Fluktuationen, virtuelle Teilchen, die auftauchen und wieder verschwinden, Reste elektromagnetischer Felder und, je nach Fall, Hintergrundstrahlung. Die Gesetze der Quantenmechanik besagen, dass selbst wenn alle stabilen Teilchen entfernt sind, noch die Nullpunktsenergie in den Quantenfeldern bleibt. Das heißt, das Vakuum ist nicht frei von physikalischen Effekten, sondern verhält sich wie ein Zustand mit definierbaren Eigenschaften. Vielleicht am eindrücklichsten ist das Vakuum im interstellaren oder interplanetaren Raum. Wir stellen uns das Weltall häufig als vollkommen leeren Ort vor, ohne Moleküle oder sonst etwas. Tatsächlich aber gibt es in scheinbar leeren Bereichen kosmische Strahlung, einige versprengte Atome oder die Mikrowellen-Hintergrundstrahlung, die seit dem Urknall das Universum durchzieht. Obwohl die Materiedichte extrem gering ist, können wir nicht sagen, dass gar nichts existiert. Es gibt eine zugrunde liegende Struktur, die etwa ermöglicht, dass Licht diesen Raum durchquert. Und die Feldtheorie sagt uns, dass das Vakuum nicht einfach ein simples Nichts ist, sondern einen Grundzustand von Energie darstellt, aus dem virtuelle Teilchen hervorgehen können. Diese Überlegungen stehen im Kontrast zu unserer gewöhnlichen Vorstellung vom Vakuum als einem Hohlraum, in dem wirklich gar nichts existiert. Aus physikalischer Sicht kann man von Vakuum sprechen, wenn keine realen Teilchen in einer Region vorhanden sind, jedenfalls in einem bestimmten Augenblick, aber weiterhin Quantenfelder dort existieren, die Raumzeit selbst bleibt bestehen und die Möglichkeit zur Erzeugung oder Auslöschung von Teilchen ist gegeben. Ein anschauliches Beispiel dafür sind Experimente zum Casimir-Effekt, bei denen zwei sehr nahe beieinander liegende Metallplatten eine Kraft verspüren, die auf Fluktuationen des elektromagnetischen Feldes im sogenannten Vakuum zurückzuführen ist. Warum reden wir im Alltagsbewusstsein dennoch davon, etwas sei leer? Wir sagen schlicht, wenn wir eine Schublade öffnen und sie finden nichts Nützliches oder Sichtbares, nennen wir sie leer. Auf makroskopischer Ebene genügt es festzustellen, dass sie keine greifbaren Gegenstände enthält. Aber streng genommen könnte es noch Luft, Photonen oder Umgebungsstrahlung geben. Das ist auf menschlicher Ebene kaum erkennbar. Doch in der Physik versteht man, dass dies keine absolute Leere ist. Ebenso, wenn Science Fiction das All als unwirtlichen Ort darstellt, wo nichts ist, ist das stark vereinfacht. In jeder Ecke gibt es, wenn auch in sehr niedriger Dichte, Teilchen, Felder und die allgegenwärtige Hintergrundstrahlung. Des Weiteren steht die Vorstellung vom Vakuum in Beziehung zur Möglichkeit, etwa virtuelle Teilchen-Antiteilchenpaare zu erzeugen. Obgleich deren Lebensdauer nur kurz ist, gehören sie zur quantenhaften Struktur dessen, was man einst für leer hielt. Man hat sogar darüber spekuliert, ob sich Energie aus diesem Zustand gewinnen ließe, doch Thermodynamik und Quantenmechanik machen deutlich, dass dies nicht einfach und schon gar nicht grenzenlos möglich ist. Wichtig ist, dass das Vakuum messbare Eigenschaften besitzt, die elektrische Permittivität, die magnetische Permeabilität, die Lichtgeschwindigkeit, die im Vakuum definiert wird, und die Feldfluktuationen. All das unterscheidet ein Vakuum grundlegend von einem schlichten Nichts. Ein weiteres Beispiel, das leicht nachzuvollziehen ist, bezieht sich auf elektromagnetische Wellen. Wir sagen, das Licht breitet sich im Vakuum aus. Wäre das Vakuum wirklich die Abwesenheit jeglicher Realität, wäre es schwierig, sich vorzustellen, wie dieses Nichts die Ausbreitung elektromagnetischer Wellen erlauben könnte. Geschichtlich vorgeschlagene Modelle wie der Äther wurden verworfen zugunsten einer Feldtheorie, die kein materielles Medium benötigt. Das bedeutet aber nicht, dass das Vakuum nichts sei. Es heißt lediglich, dass das elektromagnetische Feld sich ausbreiten kann und wir das Vakuum so begreifen, dass keine realen Photonen dort vorliegen, aber immer eine quantenhafte Hintergrundstruktur existiert, mit der das Feld wechselwirken kann. Übertragen wir dies in unseren Alltag. Wenn ein Astronaut in einer Umlaufbahn die Umgebung betrachtet und sagt, hier ist nur Vakuum, stimmt das zwar praktisch, weil man kaum Teilchen mit hinreichender Dichte erkennen kann, keine Wolken oder sonstiges Material in Reichweite. Aber dennoch ist der Astronaut umgeben von Sonnenstrahlung, kosmischer Strahlung, dem Gravitationsfeld der Erde und der Hintergrundstrahlung des Kosmos. Natürlich ist die Materiedichte verschwindend gering im Vergleich zur Erdoberfläche, doch ein absolutes Null an Materie oder Energie wird nicht erreicht. Darum benutzt man in der Physik den Begriff Vakuum vorrangig, wenn es keine realen Teilchen oder keine substanzielle Materie gibt, nicht aber für eine absolute Leere. Die Quantenmechanik unterstreicht, dass auch dort Fluktuationen bestehen. Das quantenhafte Vakuum und die Möglichkeit der Erzeugung virtueller Teilchen stets vorhanden sind. Zu den großen Erkenntnissen des 20. Jahrhunderts zählt schließlich, dass das Vakuum nicht einfach ein leerer Raum ist, sondern ein Zustand mit eigenen Charakteristika, die sich in etlichen Experimenten zeigen können. Wollte man den Vakuumbegriff als nichts definieren, würde die Physikgeschichte das klar widerlegen. Felder und Hintergrundenergie gestalten eine Realität, die weit über das hinausgeht, was das Wort leer im Alltagsverständnis nahelegt. Praktisch mögen wir zwar einen Raum als leer bezeichnen, wenn man ihn möglichst luftleer gepumpt hat und keine Gegenstände mehr sieht. Die Physik zeigt aber auf, dass selbst in diesem Raum immer noch etwas bleibt. Elektromagnetische Strahlung, vielleicht winzige Gasspuren und Feldfluktuationen. Eine absolute Nichts-Situation lässt sich weder bei Materie noch bei Energie erzielen. Dies beseitigt das Missverständnis, dass ein Bereich ohne sichtbare Materie totaler Nichtexistenz entspricht. Vergegenwärtigen wir uns das, so erkennen wir, dass der Weltraum keineswegs ein leerer Abgrund ist, sondern trotz minimaler Dichte von Teilchen weiterhin Kräfte und Energie enthält. Das elektromagnetische Feld, die Gravitation, die quantenhaften Fluktuationen, all dies existiert in jenem Vakuum, das eben nicht mit All Nichts gleichzusetzen ist. So lernen wir eine tiefere Sicht auf die Wirklichkeit kennen und verwerfen die Idee, Vakuum bedeutet in der Physik die reine Abwesenheit. In Wahrheit besitzt das scheinbar leere Kontinuum die Fähigkeit, Lichtwellen zu tragen, Felder zu tragen und quantenhafte Ereignisse hervorzubringen, auch wenn die Alltagserfahrung es zunächst als absolutes Nichts missdeutet. Gravitation. Sie ist keine Saugkraft. In alltäglichen Gesprächen darüber, wie uns die Schwerkraft am Boden festhält, hört man oft die Vorstellung, die Erde sauge uns oder ziehe uns wie ein Magnet von ihrem Zentrum aus an. Diese Metapher mag im gewöhnlichen Sprachgebrauch genügen, kann aber den irrigen Eindruck erwecken, im Planetinneren befände sich eine Art Staubsauger, der uns nach unten zieht. Weder die Theorie Newtons noch die allgemeine Relativitätstheorie behaupten, dass es eine Art Sog gäbe. In der Newtonschen Tradition ist die Gravitation eine Anziehungskraft, die über Distanz wirkt und bewirkt, dass die Erdmasse und unsere Körpermasse sich gegenseitig anziehen. In Einsteins relativistischem Rahmen ist die Schwerkraft eine Folge der Krümmung der Raumzeit um massereiche Körper herum. Nichts davon deutet auf eine Art Pumpe hin, die uns vom Erdinneren her einsaugt. Um dies besser zu verstehen, kann man sich die universelle Gravitationskonstante bei Newton vergegenwärtigen. Zwei Objekte mit Masse ziehen einander mit einer Kraft an, die proportional zum Produkt ihrer Massen und umgekehrt proportional zum Quadrat ihres Abstands ist. Das bedeutet auch, dass wir zwar ebenfalls eine Kraft auf die Erde ausüben, diese aber aufgrund unserer im Vergleich zum Planeten winzigen Masse so klein ist, dass man ihren Effekt nur an unserem eigenen Körper spürt. Newton bezeichnete diese Kraft als wechselseitigen Zug, wobei er nie von Sog oder Absaugung sprach. Es gibt kein Vakuum, in dem die Erde Menschen heranpumpt. Stattdessen handelt es sich um ein attraktives Phänomen, das auf Masse basiert. In der allgemeinen Relativitätstheorie wird das Ganze geometrischer. Die Anwesenheit von Masse oder Energie krümmt das Gewebe der Raumzeit und Objekte bewegen sich, sofern keine weiteren Kräfte wirken, in Geodäten dieser gekrümmten Raumzeit. Wenn wir sagen, wir fallen Richtung Erde, liegt das daran, dass uns die Krümmung der Raumzeit so führt, dass wir uns dem Planeten nähern. Aus der Sicht eines externen Beobachters sieht das wie eine Anziehungskraft aus, doch man kann es nicht als Sog begreifen, bei dem etwas einsaugt, sondern eher als Resultat der gekrümmten Raumzeit, die unsere Bewegung bestimmt. Warum also sprechen viele, als gäbe es einen Staubsauger, der uns anzieht? Vieles kommt aus der Alltagserfahrung. Wenn ein Gegenstand von einem Baum fällt, beobachtet man, wie er direkt zu Boden geht und sagt, die Erde zieht ihn oder sie saugt ihn an. Doch der Baum drückt nichts nach unten und die Erde funktioniert nicht wie ein umgekehrter Schlauch, der den Gegenstand hinunterzieht. In der Newton-Welt ist es die Gravitationskraft, ein Vektor, der zum Erdzentrum weist, genauer zum Schwerpunkt des Systems. Ist der Gegenstand nicht weiter abgestützt, beschleunigt er zum Boden hin, da diese Anziehung existiert. In der relativistischen Sicht folgt das Objekt, sobald es nicht mehr gestützt wird, der Krümmung der Raumzeit und rutscht so hinunter. Aber keine Theorie kennt einen Sog, der ins Planeteninnere führt. Ein weiteres Beispiel ist der Vergleich mit der Luft, die wir atmen. Bei einem Druckunterschied sagt man, die Luft wird eingesaugt, etwa bei einem Blasebalg oder einem System mit verringerter Innenraumdruck. Dort strömt die Luft in einen Bereich niedrigeren Drucks, eine gewisse Analogie zum Einsaugen. Doch die Gravitation funktioniert nicht so. Sie ist nicht darauf zurückzuführen, dass die Erde irgendwo einen niedrigen Druck erzeugte und uns ansaugt. Es existiert kein Druckgefälle, das die Apfel-Erde-Interaktion erklären könnte. Wenn ein Apfel fällt, passiert das nicht, weil ein Fluid ihn nach unten drückt, sondern weil die Gravitationskraft im Vakuum oder in Luft gleichermaßen besteht. Interessant ist, wäre Gravitation eine Sogwirkung, müsste man annehmen, dass es sich im Erdinnern ein Hohlraum befindet, der ansaugt, was nicht stimmt. Das widerspräche auch der Tatsache, dass es sich die Schwerkraft auf die Masse und den Abstand gründet und weit über die Erdatmosphäre hinausreicht. Ein Satellit im Orbit, hunderte Kilometer oberhalb der Erdoberfläche, unterliegt weiterhin der Erdgravitation. Da ist nichts, was ihn aufsaugt. Er befindet sich vielmehr in einem freien Fall um die Erde, mit einer tangentialen Geschwindigkeit, die ihn am Absturz hindert, doch er entkommt nie vollständig der universellen Massenanziehung. In der relativistischen Theorie ist die Idee eines Sogs erst recht unpassend. Durch ihre Masse verbiegt die Erde lokal die Raumzeit und damit werden Objekte in ihrer Nähe auf Bahnen geleitet, die an die Planetenoberfläche führen, wenn sie nicht genügend tangentiale Geschwindigkeit besitzen, um in eine Umlaufbahn einzutreten. Dieser Rahmen beschreibt Gravitation als eine geometrische Folge, nicht als Sogmechanismus. Nirgends findet sich ein Hohlraum im Planetenzentrum, der alles anzieht. Vielmehr sorgt die Existenz von Masse für eine Raumzeitkrümmung, die unsere geodätischen Pfade im Raumzeitgefüge bestimmt. Auch wenn man im Alltagsgebrauch sagt, die Erde saugt uns an, ist das selten ein Problem, jedoch kann es die wirklichen physikalischen Mechanismen verschleiern. Entweder eine gegenseitige Anziehungskraft newtonscher Art oder die Raumzeitkrümmung nach Einstein. Dieses Verständnis klärt etwa, weshalb unterschiedlich schwere Objekte im luftleeren Raum gleich schnell fallen oder weshalb ein Astronaut im Orbit nicht angesaugt wird, sondern in ständiger freiem Fall verbleibt, wobei seine hinreichende Horizontalkomponente für eine Kreisbahn sorgt. Viele scheinbar simple Vorstellungen wie Fallen oder Hochsteigen gewinnen an Tiefe, sobald man einsieht, dass es keinen Vakuumschlauch im Erdinneren gibt, sondern eine globale Anziehung, die auf alle Massen wirkt. Das zeigt sich in scheinbar alltäglichen Szenen wie einer Kugel, die eine Schräge hinunterrollt. Es ist nicht ein Loch tief in der Erde, das zieht, sondern die Schwerkraft wirkt an jedem Punkt, gerichtet aufs Erdzentrum, während die Schräge die Kugel stützt und ihr den Weg bergab weist. Ohne die Idee eines unsichtbaren Sogrohres ist das problemlos mit Newtons Gravitationsgesetz oder, wenn man mehr Tiefe möchte, mit der allgemeinen Relativitätstheorie vereinbar. Kurz, der beste Weg, das Sogbild loszuwerden, besteht darin einzusehen, dass die Gravitation selbst im luftleeren Raum existiert, ohne jeglichen Saugeffekt. Sie ist eine fundamentale Wechselwirkung, die Massen anzieht oder, in Einsteins Bild, die Raumzeit gekrümmt hinterlässt und Körpern gebietet, auf gekrümmten Bahnen zu laufen. Hinter dem Begriff Schwerkraft verbirgt sich also kein gigantischer Staubsauger im Erdinnern, sondern eine universelle Eigenschaft des Universums, die sowohl den Apfel fallen lässt als auch die Bahnen der Planeten regelt. Zwar unterscheiden sich Newtons und Einsteins Theorien in ihrem Konzept fernwirkende Kraft versus gekrümmte Geometrie, doch keine von beiden beinhaltet ein Saugmodell. Das, was wir beim Herabfallen vom Baum spüren, ist das Ergebnis von Anziehung oder Krümmung, ohne dass dabei ein Schlauch oder Sog in der Erdmitte sein muss. Ausdehnung des Universums. Unter den gängigsten und zugleich am meisten missverstandenen Vorstellungen über den Kosmos findet sich die Annahme, das Universum dehne sich nach außen aus, als gäbe es da einen größeren Raum, in den es hineinwächst, vergleichbar einem Luftballon, der in einem Zimmer aufgeblasen wird. Viele Menschen malen sich dabei aus, wie sich die Galaxien in einem riesigen, schon vorhandenen Vakuum entfernen, das unser Universum umgibt. Doch die heutige kosmologische Sicht sagt, dass es kein Außen gibt, in dem das Universum wächst, sondern dass es sich der Raum selbst in alle Richtungen ausdehnt, wobei die Abstände zwischen entfernten Objekten größer werden, ohne dass ein äußerer Behälter notwendig wäre. Zur Veranschaulichung bedienen wir uns häufig des Luftballongleichnisses. Stellen wir uns einen Ballon vor, auf dessen Oberfläche wir mehrere Punkte, die Galaxien, aufmalen. Beim Aufblasen entfernen sich alle Punkte voneinander, nicht weil sie nach außen in Richtung eines Randes wandern, sondern weil sich die Oberfläche selbst dehnt. Würden wir den Abstand zwischen zwei beliebigen Punkten messen, würden wir feststellen, dass er zunimmt, obgleich die Galaxien nicht von sich aus fortbewegt werden, sondern die gekrümmte, wachsende Oberfläche ihre relativen Positionen verändert. Ein wesentlicher Teil dieser Metapher ist, dass es auf der Oberfläche des Ballons kein einzelnes Zentrum gibt, von dem sich alles fortbewegt. Genauso hat unser Universum kein bevorrechtigtes Zentrum. Die Expansion geschieht überall gleichermaßen. Die irrige Idee, das Universum dehne sich in etwas hinein aus, rührt teilweise von unserer Neigung her, jegliche Ausdehnung als Vorgang wie beim Ballon in einem Raum zu sehen, wo sich der Ballon in einem dreidimensionalen Umfeld aufbläst. Die moderne Kosmologie betont jedoch, dass das Universum, das gesamte Raumzeitkontinuum, keinen äußeren Raum braucht. Es ist vielmehr das Gewebe des Raums selbst, das sich streckt und die Abstände zwischen fernen Galaxien vergrößert. Das erweckt den Eindruck, die Galaxien entfernen sich von uns. Dabei geschieht die Ausdehnung an jedem Ort, sodass von jedem beliebigen Punkt aus alle anderen Galaxien davonziehen. Manche fragen, wenn sich doch alles ausdehnt, Müssten dann nicht auch die Abstände zwischen Atomen oder in unserem Sonnensystem größer werden? Tatsächlich wird die Expansion besonders auf sehr großen Skalen zwischen Galaxien spürbar, weil lokale Kräfte, zum B die elektromagnetische Kraft zwischen Atomen und die Gravitation auf der Ebene von Sternensystemen und Galaxien, diese Strukturen zusammenhalten. Die Gravitation hindert beispielsweise das Sonnensystem daran, sich zu dehnen, weil die Anziehungskraft zwischen Sonne und Planeten ausreichend stark ist, um die kosmische Ausdehnung auf diesen Entfernungen zu übertreffen. Erst auf gewaltigen Skalen von vielen Millionen Lichtjahren, wo die Anziehung zwischen unterschiedlichen Galaxienhaufen nicht mehr so überwiegt, macht sich die Expansion deutlich bemerkbar. Das Ballonbeispiel verdeutlicht außerdem, dass es keine Kante oder kein Zentrum gibt, von dem aus alles fortstrebt. Beim Aufblasen des Ballons sieht jeder Punkt auf der Oberfläche, wie sich alle anderen entfernen, und auf der 2D-Oberfläche selbst existiert kein Expansionszentrum. Ebenso gibt es in der Kosmologie keine bevorzugte Richtung oder einen räumlichen Mittelpunkt, von dem aus sich alles trennt. Alle Raumabschnitte dehnen sich simultan, sodass aus jeder Sichtachse das Bild entsteht, andere Galaxien ziehen sich weg. In der Big Bang-Theorie ist nicht von einer klassischen Explosion die Rede, die an einem Punkt in einem größeren Vakuum explodiert hätte, sondern von einem Zustand hoher Dichte und Temperatur in einer frühen Epoche, als das gesamte All zusammengedrängt war. Mit der Zeit hat sich dieses All vergrößert. Diese Ausdehnung benötigt keinen äußeren Raum, so wie der Ballon in unserer Metapher nicht zwingend einen materiellen Behälter braucht, wenn wir bloß die zweidimensionale Oberfläche betrachten. Übertragen auf unsere dreidimensionale Wirklichkeit bedeutet das, dass sich die Abstände überall vergrößern, ohne auf einen äußeren Behälter angewiesen zu sein. Wer fragt, was liegt hinter dem sich ausdehnenden Universum, geht von der irrtümlichen Vorstellung aus, es müsste ein Draußen geben, während der Raumzeitbereich selbst die vollständige kosmologische Geometrie vorgibt. Wir befinden uns nicht in einem Ballon, der in einer gewaltigeren Räumlichkeit aufgeblasen wird, sondern in einem Gesamtraum, der sich in sich selbst dehnt. Das erklärt, warum wir beobachten, dass Galaxien sich mit einer Geschwindigkeit entfernen, die zur Distanz proportional ist. Hubble-Gesetz, Folge einer Expansion des Raumgefüges, nicht eines Hinausdrängens in ein äußeres Nichts. So vermeiden wir das Missverständnis, wir dehnen uns in irgendetwas hinein aus, wie eine Seifenblase, die inmitten der Luft größer wird, und erkennen, dass das Universum selbst expandiert, indem es den Maßstab von Entfernungen ändert, ohne ein größeres Äußeres zu benötigen. Der Luftballon im Zimmer dient nur didaktischen Zwecken. Die Ballonoberfläche in zwei Dimensionen zeigt, wie alle Punkte sich voneinander entfernen, ohne ein inneres Zentrum. Es gibt also keinen unendlichen Raum jenseits des Universums, in den es wächst, sondern die Entfernungen vergrößern sich im Universum. Deshalb gibt es auch keinen Mittelpunkt, von dem alles wegstrebt. Die Ausdehnung ist allgegenwärtig. Jeder Beobachter, egal in welcher Galaxie, sieht, wie andere Galaxien sich entfernen, global, ohne Rand oder Grenzen. Der Urknall war keine Explosion von Materie. Das gängige Bild vom Urknall wird oft als eine gewaltige Explosion beschrieben, bei der Materie in alle Richtungen geschleudert wurde, inmitten eines bereits vorhandenen, leeren Raums. Diese Vorstellung mag zwar leicht vorstellbar sein, steht jedoch im Widerspruch zum modernen kosmologischen Verständnis. Anstatt eines Urknalls, bei dem Materie an einem bestimmten Ort explodierte, besagt die Theorie des Urknalls, dass das gesamte Universum, Raum, Zeit, Energie, Materie, einst in einem extrem dichten und heißen Zustand existierte und sich von dort aus zu entfalten begann. Es gab keinen Ort, an dem etwas explodierte, sondern der Raum selbst entstand und weitete sich aus. Sämtliche Materie und Energie waren konzentriert und während dieser anfängliche Plasmazustand abkühlte, wurde der Raum selbst größer, was die Entfernungen zwischen den Objekten vergrößerte, die in diesem Prozess entstanden. Um diese falsche Vorstellung zu korrigieren, lohnt sich erneut der Blick auf das Beispiel eines Ballons, dessen Oberfläche mit Punkten versehen ist. Es gibt kein Zentrum innerhalb des Ballons, an dem sich die Oberfläche, unser Universum in diesem Vergleich, ausbreitet. Vielmehr dehnt sich jede Region der Oberfläche gleichermaßen aus und trennt die gezeichneten Punkte voneinander. Überträgt man das in die Kosmologie, so bedeutet es, dass in der Anfangsphase, in jenem Stadium, das wir Big Bang nennen, der gesamte Raum auf ein weitaus kleineres Volumen konzentriert war, mit enorm hoher Dichte und Temperatur. Mit der Zeit weitete sich dieser Raum aus, sodass heute, Milliarden Jahre später, die Galaxienhaufen sehr weit voneinander entfernt sind. Die Vorstellung eines Big Bang als Explosion in einem äußeren Vakuum kommt von unserer Erfahrung mit irdischen Explosionen, doch die Kosmologie betont, dass es in diesem Fall kein äußeres Vakuum gab, sondern dass das gesamte Raum-Zeitgefüge in einem ursprünglichen Zustand war. Diese Fehlinterpretation wirft auch die Frage auf, wo genau geschah der Urknall, als handle es sich um ein örtlich abgegrenztes Ereignis in einem größeren, bereits existierenden Raum. Doch das Modell spricht nicht von einem bestimmten Punkt in einem vorhandenen Raum, sondern von einer anfänglichen Singularität oder einer Phase, in der das gesamte Universum in einem äußerst dichten und heißen Zustand war. Jeder Ort im Universum nahm an diesem dichten und heißen Zustand teil. Es gab weder ein Zentrum noch ein Außen. Man kann also nicht sagen, die Materie explodierte und flog nach außen, vielmehr begann der Raum sich auszudehnen und zog damit die Teilchen, die Strahlung und die Energie mit, die in diesem frühen Stadium vorhanden waren. Der Unterschied zu gewöhnlichen Explosionen, etwa einer Bombe oder eines Vulkans, ist gewaltig. Bei einer herkömmlichen Explosion existiert ein Brennpunkt, an dem die Energie freigesetzt wird und die Druckwelle breitet sich in der Umgebung aus. Beim Urknall umfasste diese Umgebung jedoch alles. Es gab kein Innen und Außen, wie wir es normalerweise verstehen, und kein äußeres Medium, in dem etwas hätte explodieren können. Der Big Bang beschreibt eher eine gleichzeitige Ausdehnung des gesamten Raums, der zu Beginn unvorstellbar dicht und heiß war. Als dieser Raum sich abkühlte und ausdehnte, konnten sich Teilchen, Atomkerne, Atome, Sterne und Galaxien formen. Es existierte weder ein Zentrum der Explosion noch ein Rand, an den die Materie geschleudert wurde. Ein Hinweis auf diese Sicht ist die kosmische Mikrowellen-Hintergrundstrahlung, CMB, die im Universum nachweisbar ist. Sie ist ein Überbleibsel jenes heißen und dichten Anfangszustands, heute als schwaches, gleichmäßig verteiltes Rauschen zu messen, was unterstreicht, dass das All einst vollständig mit jener Energie gefüllt war. Diese Strahlung ging nicht von einem bestimmten Ort aus, sondern erschien überall zugleich, als das Universum nach einigen hunderttausend Jahren durchsichtig für Licht wurde. Seither dehnt sich der Raum weiter aus und streckt die Wellenlänge dieser Strahlung, die heute etwa 2,7 Kelvin beträgt und so die Expansion belegt. Von der Metapher der großen Explosion in einem Punkt abzurücken, hilft die Struktur des Universums besser zu erfassen und zu verstehen, warum es weder einen Mittelpunkt noch einen Rand gibt. Der Urknall war kein lokales Ereignis, bei dem Materie in einen leeren Raum geschleudert wurde, sondern vielmehr der Anfang oder eine sehr frühe Phase der Ausdehnung des gesamten Raumzeitgefüges, in dem alles enthalten war. Jede Region des Kosmos befand sich in diesem extrem dichten Zustand. Seitdem dehnt sich der Raum, vergrößert die Abstände zwischen Galaxien wie Punkte auf der Oberfläche eines sich aufblasenden Ballons, nur ohne ein Außen. Daher, wenn man fragt, Was gab es vor dem Urknall, zwingt einen, die Kosmologie zu hinterfragen, ob jene Kategorien von vorher und außerhalb überhaupt Sinn ergeben, da Raum und Zeit selbst aus diesem Anfangszustand hervorgingen. Es geht nicht um eine Explosion in einem Vakuum, sondern um das Entstehen der Grundbedingungen von Raum und Zeit und deren Entwicklung bis zum heutigen Universum. Diese Unterscheidung klärt viele Missverständnisse. Der Urknall beschreibt nicht das Geschehen in einem größeren Raum, sondern wie sich aus einem dichten, heißen Anfangsstadium ein Universum entwickelte, in dem Galaxien einander fernbleiben, weil sich der Raum selbst ausdehnt, nicht weil etwas sie in einer Stoßwelle hinausbefördert hat. Jeder Punkt im All war Teil dieser Frühphase und insofern trägt jeder Ort die Spuren dieser gemeinsamen Vergangenheit. Es gibt keinen physischen Mittelpunkt, keinen Rand, kein Außen, in das sich Materie verteilt hätte. In dieser Sichtweise zeigt die aktuelle Kosmologie weit mehr als ein einfaches Boom, das Objekte ins Leere schleuderte. Stattdessen enthüllt sie eine Frühphase, in der bereits das gesamte Raum-Zeit-Kontinuum existierte, jedoch in extremen Zuständen, die sich dann so ausdehnten, dass wir heute eine Kartenlandschaft der Galaxien, die Hintergrundstrahlung und die großräumige Verteilung der Materie vorfinden,